was a lovely hunter with just fingers and a palm. I'd hunt the dust through a gentle breeze and grab it between point and thumb. I raised the dust, started the search. The more I tried, the harder it became. When I sat down, it fell into my hand. I was a lonely hunter, bow and arrow on my back.
Ja, hallo, hier im Studio Felicia Herrschaft mit der zweiten Sendung zu dem Studentenwettbewerb Quo Vadis Kultur Rhein-Main. An diesem Studentenwettbewerb sind verschiedene Hochschulen hier aus der Region Rhein-Main beteiligt. Und heute gibt es ein Gespräch mit der Architekturklasse der Städelschule, und zwar mit den jeweils Teilnehmenden dieses Wettbewerbs. Und das sind einmal Raghunath aus Bombay, Tanja Gorbaschewskaja aus Russland, St. Petersburg, Lech Krochele aus Krakau, Jörg Petri aus Bremen, Deutschland. Und um kurz noch Informationen über die Städelschule der Architekturklasse zu geben: Diese Architekturklasse ist eine Vollzeit internationale Zwei-Jahres-Schule in dem Sinne. Man kann dort einen Postgraduate Master machen. Die Sprache dort ist eigentlich hauptsächlich Englisch, weil es wirklich eine sehr internationale Gruppe ist, die sich dort zusammenfindet. Und die vier Studierenden dieses Programms werden eben über ihre Vorgehensweisen sprechen, wie sie selber auch recherchieren, wie sie im Team arbeiten, was das eigentlich mit Architektur zu tun hat, wie sie jetzt ihre eigenen Projekte entwickeln. Und begleitet wird dieses Projekt auch von Gabi Schillig und Johann Betum. Und die Architekturklasse, auf die sich auch die vier Studenten beziehen, ist auch unter der Leitung von Ben van Berke. So, und damit fangen wir direkt an.
Ja, ich bin Raghunath, ich komme aus Indien.
Ja.
Und bin ich jetzt seit einem Jahr in Frankfurt. Und ich habe meine Architektur in Bombay studiert, 5 Jahre Architekturstudiengang fertig gemacht, dann 2 Jahre danach gearbeitet. Und dann wollte ich mich ein bisschen so weiter studieren und deswegen bin ich hier in Deutschland gekommen. Und ja, das ist.
Und an welchen Projekten arbeitest du oder hast du dich interessiert in Bombay als während deines Architekturstudiums?
Das war so, weil es interessiert mich ganz schön viel über konzeptionelles Entwerfen oder so konzeptionelles Architektur. Und das war auch interessant hier in dieser Schule, in Städelschule, wo man ein bisschen so forschungsmäßig die Architektur tief reingeht und man ein eigenes Weg zur Architektur findet. Das ist nicht so ein Projekt oder so, aber ein ganzes 2 Jahren Prozess, wo man ein eigenes Weg zur Architektur findet. Und das war eigentlich für mich auch ganz interessant, weil das war viel wichtiger, dass Architektur nur als ein Fach oder so zu sehen, aber sondern mehr tief rein in den Architektur zu gehen, den Geometrie oder sowas. Das heißt, nicht nur in einem Bereich zu bleiben, sondern mehr so tiefer in den Fach und zu verstehen, was Architektur eigentlich für mich selbst bedeutet und das in meine Expression rauszumachen, in meine eigene Architektur sozusagen.
Mhm. Ja. Und könntest du da ein Beispiel nennen, was du realisieren würdest? Also du bist ja jetzt in Frankfurt. Ich weiß nicht, vielleicht hast du in Bombay auch schon etwas realisiert.
Oder? Ja, das ist jetzt so, das ist nicht so einfach, so direkt zu sagen, weil etwas zu realisieren ist viel schwieriger zu erklären, weil das ist jetzt so eine experimentalische Schule. Wir wollten was so bei der Architektur unserer eigenen Individualität in den Architektur bringen. Und für mich persönlich ist das, habe ich mich nicht dran gedacht, was ich eigentlich danach bauen will, so direkt, aber sondern jetzt ist das ein Prozess und ich will mich so lassen, ein bisschen so freiwillig zu bleiben und meine eigene Art und Stil selbst zu entdecken und nicht so mit einem bestimmten Weg selbst zu lassen, damit ich einen begrenzten Blick sozusagen habe. Mehr so den Weg rauszufinden und mehr so erfahren oder erleben sozusagen.
Aber das ist ja schon ungewöhnlich. Normalerweise würde man ja denken, also Philosophen wollen ihren Blick erweitern, die müssen aber auch keine Häuser bauen. Aber die Architekten, warum benötigen die diese Anforderungen, dass sie möglichst ein breites Spektrum auch an Bildung haben, um etwas zu realisieren?
Das ist vielleicht von was Architektur heute bedeutet, weil es ist manchmal jetzt ist vielleicht in einigen Bereichen so gewesen, dass Architektur ist viel mehr so sehr normal geblieben, einfach, dass alle das bauen kann. Und das ist so jetzt ein Konkurrenz zwischen was man besser bauen kann oder was man besser so zeigen kann, was für eine Fähigkeit er vom Bauen hat.
Weil auch neue Materialien entwickelt wurden.
Ja.
Anderer Beton vielleicht.
Ja, anderer Beton, anderer Weg von Holz und Stahl zur Benutzung oder sowas. Aber das bei in unserer Schule ist es so in einem Weg, dass man denkt nicht nur an Materialien alleine, sondern im Gesamtblick.
Ja.
Dass Architektur, den Beziehung zwischen Raum und Leuten und den Materialien, alles zusammen. Das nennt man so als Design Model. Und das ist, was wir eigentlich interessieren. Das ist so ein Weg oder so sozusagen ein Gedankensystem, das man entwickelt, das hilft in den besseren Organisierung von Architektur insgesamt als ein System. Wir sehen Architektur als System, wenn man das so sieht, dann kriegt man so ein besseres Kontrolle über die ganze Sachen von Architekturen. Man versucht das zu kontrollieren, aber das ist natürlich viel schwieriger zu kontrollieren. Aber in einem Weg ist das ein Versuch. Deswegen ist das so eine experimentalische Schule. Und wir wissen nicht ganz genau, was am Ende rauskommt, aber wir versuchen genau an der Grenze zum Architektur zu gehen, damit wir das richtig so ein Entdeckungsprozess zu sehen kann oder sowas.
Ja, ne? Ja, vielen Dank
für
diese erste Vorstellung. Und
Ich bin Jörg Petri aus Deutschland, also genauer Bremen, in der Nähe von Bremen geboren und habe in Berlin studiert, Architektur auch ganz klassisch und habe dann gearbeitet etwa 5 Jahre und habe dann eben gemerkt, genau in dieser Zeit, wo ich dann gearbeitet habe, dass das Studium eben, wie du eben auch gefragt hast, warum muss man so lange sich damit beschäftigen? Ich habe gemerkt, man muss sich einfach länger damit beschäftigen, um Architektur zu erstellen, die funktioniert und die nicht nur funktioniert aufgrund von vom Raumprogramm oder das, was funktional als Anforderung da ist, sondern das kann man vielleicht in einem klassischen Studium relativ schnell lernen, diese Fähigkeit, aber ich denke, es gehört einfach noch mehr dazu, als nur die reine sozusagen die reine Funktion zu bedienen. Und das ist, glaube ich, für uns alle hier, die wir hier an die Schule kommen, wir haben irgendwie gemerkt, okay, es reicht noch nicht, was wir bisher gelernt haben und wir müssen einfach mehr entdecken. Und das ist so eigentlich mein Hauptgrund, wie ich hier an die Schule kam und merke jetzt auch, dass die Entscheidung eigentlich sehr richtig war. Und wie Raga auch schon gesagt hat, es ist ein Prozess. Also es ist durch die Schule jetzt hier bei uns allen ein Prozess in Gang gesetzt worden, der jetzt weitergeht und der einfach nicht in 2 Jahren, also unser Programm geht jetzt 2 Jahre, aber ich denke, dass wir alle so einen Anstoß bekommen haben, mehr oder weniger, der uns eben in bestimmte Richtungen bringt. Also ich denke mal, das ist so als Rahmen, wie ich hierher gekommen bin. Ja.
Ja.
Und was ich
Und was, wie könntest du diesen Prozess etwas näher beschreiben, was da tatsächlich angestoßen wurde? Auch
ja, es sind einfach, es geht um Punkte, also um ja, konkreter, dass wir halt wirklich versuchen, die Architektur auf den Menschen zu beziehen oder wirklich zu sehen, was ja, es ist schwer zu formulieren, was halt noch dazu gehört zu bauen, nicht nur die, was haben die Menschen für allgemeine Bedürfnisse in dem Gebäude, sondern es geht da um mehrere Ebenen, die durchdacht werden müssen und eben gerade, wie Rago sagt, die Organisation eines Gebäudes, also wir lernen viel darüber, über die Organisation eines Gebäudes neu nachzudenken und damit auch Bewegungsabläufe eines Nutzers oder der sich in diesem Gebäude aufhält, zu analysieren und das Gebäude dahingehend anzupassen.
Ja.
Und nicht in rein klassischer, pragmatischer Form ein Raumprogramm abzuhaken.
Ja.
Es ist ein ganzer Komplex, den man nicht auf einen Blick fassen kann. Und das lernen wir eigentlich hier konkreter, wirklich konkret zu bearbeiten. Es ist so, dass, ja, ich denke, dass allgemein mit der Schule oder mit unserem Professor, der hier studiert, der hier lehrt, Herr van Berkel, dass dann damit auch immer verbunden wird, das sind so runde, blobbige Formen oder komplizierte Geometrien, die keiner Organisation bedarfen. Aber es ist eigentlich genau das Gegenteil. Also ich denke, wenn wir solche Geometrien entwickeln, solche Gebäude entwickeln, die automatisch aus diesem Denkprozess, dass das Gebäude ein Ganzes ist und mehrere Facetten halt mit einbezieht, ergeben sich daraus einfach aufwendigere Geometrien. Und man muss umso disziplinierter eigentlich dann sein, auch und sich umso mehr organisieren, um das dann auch überhaupt realisieren zu können. Das heißt, es ist nicht einfach nur irgendeine Form, die man sich frei ausdenkt, sondern es sind halt wirklich schon sehr konkret auf einer ganz klaren Grundlage, die wir Research nennen, basierende Dinge, die sich entwickeln aus einem Prozess, die nicht einfach so skizziert werden. Und in dem Zusammenhang machen wir jetzt halt auch diesen, so gehen wir eigentlich auch an diese Aufgabe vom FRAC, von
also diesem Studentenwettbewerb,
die Kultur in Frankfurt erstmal zu durchleuchten. Also wir machen eigentlich, aber das können wir vielleicht in der späteren Runde erstmal.
Interessant wäre, wenn du vielleicht nochmal sagen könntest, ob du etwas schon realisiert hast, also als, ob du schon mal was.
Ich habe nach dem Studium schon 5 Jahre gearbeitet und ich habe in der Zeit unterschiedliche Gebäude gebaut, teilweise in großen Teams oder halt auch selber alleine ein Projekt vom Entwurf bis zur Fertigstellung.
Ja.
Also ich habe schon den Prozess des Bauens, des pragmatischen oder praktischen Bauens schon auch erfahren und denke, dass ist halt dann auch wieder ein ganz guter Schritt zurück jetzt. Also ich habe mich halt selbst entschlossen, nochmal wieder an die Uni zu gehen, weil ich gemerkt habe, ich brauche einfach noch einen anderen Einfluss oder merke, dass ich auch in der Praxis, wo ich arbeite, irgendwo an eine Grenze stoße und sage, das kann doch nicht alles sein. Ja.
Und dieser Research, könntest du das nochmal genauer beschreiben, was ihr unter
also Research heißt, hört sich
also
jetzt...
Also das kommt ja wahrscheinlich auch nochmal gleich als Thema, aber...
Ja, also so Research erstmal sowieso, also wir lernen ja in Englisch, also wir sind ja im Prinzip international, wir sind ja Leute aus verschiedensten Ländern hier, Rago aus Indien, und Lech und die Tanja werden jetzt gleich auch sprechen, aber es gibt ja, wir sind ja 21 Studenten in der Klasse, also aus verschiedenen Kulturen. Deswegen das Programm der Schule ist, wird auf Englisch gelehrt. Und deswegen Research ist eigentlich wissenschaftliches Arbeiten, also Nachforschung kann man eigentlich sagen. Also das Research hört sich jetzt auf Englisch...
Recherche.
Dann hört sich jetzt immer so ein bisschen...
Aber was klingt nicht. Welche Art der Recherche wird euch vermittelt oder lernt ihr?
Welche Art der Recherche?
Ja, was heißt Recherche in der Architektur?
Aber definiert eine ganz klare, spezifische Frage wahrscheinlich. Das, was machen wir in unserer Recherche? Wir gehen ganz tief in eine Frage.
Wenn man einen Entwurf macht von etwas, zum Beispiel dieser Mensa, in der wir gerade sitzen.
Das ist zum Beispiel ein öffentlicher Raum.
Ja. Löcher habe ich gehört, da kommt ja manchmal Wasser auch durch. Also irgendwie
Das ist aber wunderbar, das macht den Charakter dieser Mensa aus.
Das ist das Kondenswasser an der Decke. Ich sage immer, die gesamten Gedanken, die hier mittags in der Mensa gesammelt werden, die kondensieren da oben an der Decke und die tropfen dann in konzentrierter Form hier runter.
Sie tropfen in deine Tasse mit Suppe.
Und dann, das heißt, wir nehmen das eigentlich, saugen das eigentlich auf.
Der Geist der Mensa.
Sogar von einem ganz berühmten Architekt gebaut, von Peter Cook, der ehemalige Dean von unserer Schule war. Man weiß nicht, ob das war intentionell so gemacht oder... Zufälligerweise so gewesen.
Vielleicht hat er nicht gut recherchiert.
Das kann sein.
Aber
hätte er es vielleicht beschichten müssen.
Nein.
Kann man
das? Aber das zeigt auch, wie vielschichtig eben die Architektur ist. Also der Raum hat, wenn man das als Kritik sieht, hat der Raum wiederum andere Qualitäten. Vielleicht jemand, der das Dach perfekt technisch bauen würde, nicht greifen kann oder nicht umsetzen kann. Insofern,
Das ist ja nur ein kleiner...
Da könnte also man jetzt schon alleine
ja
über das Dach...
Gebäude.
Ja, wir könnten schon über den Raum lange genug sprechen.
Ja, wir könnten nur auf eine Decke sprechen und Recherchen machen nur auf ein Dach, auf ein Glasdach.
Ja.
Und nur auf ein Glasdach kannst du... Ohne Ende Arbeit in der Klappe.
Ja, aber das Besondere an unserer Mensa ist, ich bin Lech Grocholla aus Krakau, Polen. Krakau, Polen und Frankfurt, Sachsenhausen. Ich bin Architekt und DJ. Was mir hier an dieser Mensa...
Du musst es noch ein bisschen Musik vorschlagen.
Ich kann leider nicht singen, also ich bin nur ein Drummer, so wie der Jörg auch.
Du bist Drummer.
Ja, ich bin Drummer.
Aber nicht beim Pornoheft.
Bitte?
Aber nicht bei Porno.
Nicht bei Pornoheft. Ja. Also ich bin Drummer bei viel dilettantischen Projekten als Pornoheft. Also Pornoheft sind ja Profis mittlerweile, ja. Und das ist ja auch nicht das, was mich interessiert. Also keine professionelle Annäherung an die Wirklichkeit. Und das ist ja auch das, was mich an der Architektur interessiert. Ja, also.
Aber in der Architektur kann man sich einen nicht professionellen Zugang ja nicht erlauben, wenn man da was... Ich meine, man kann als Drama, muss man ja auch exakt den Takt treffen. Also, und sonst... macht es ja gar keinen Sinn. Also
doch, es macht nämlich einen Sinn.
Architektur, wenn du was falsch baust, dann bricht das Haus wieder zusammen. Das kann man sich auch nicht erlauben.
Ja, aber man kann sich, ich meine das insofern, dass man sich extrem viel von Dilettanten, von ihren Lösungen inspirieren lassen kann. Also das beste Beispiel ist der Sexshop von Malcolm McLaren und Vivienne Westwood, 1974 bis 1976. Der einen riesengroßen Impact auf die Architektur ausgewirkt hat, auf die Buntfaltigkeit der Architektur, es hat eine fantastische Schnittstelle erstellt zwischen dem der Pop-Annäherung der Architektur an das Professionelle. Und genau solche Lösungen sind die mich unter anderem interessieren. aber auch so das Programm, was das Programm von unserer schönen Städelklasse gemacht wird. Also eben diesen naiven, dilettantischen, jugendlichen Charme mit der Komplexität der Bent van Berkel Herangehensweise zu verbinden. Diese Mischung, ich glaube, das könnte wirklich die Revolution schlechthin ergeben.
Ja, ne? Wenn ihr ein gutes Team seid.
Ja, eben, das ist wirklich ein großer Teil. Ein großer Teil der Klasse oder das Positive der Schule generell, dass wir auch an die Kunsthochschule angebunden sind. Wir sind keine klassische Architekturschule, aber dieser Austausch ist halt immens und es ist sehr intensiv. Also wir waren im ersten Jahr 9 Leute im Semester und saßen alle in einem Studio, ein Jahr lang, und das ist schon intensiv. Also dieser Austausch, also ist einfach, wenn man sich da nicht austauscht, dann weiß ich nicht, wie es noch funktionieren soll. Und es hat funktioniert und ich denke, das ist auch ein Großteil der guten, also des positiven Ansatzes der Schule.
Ja, der Energie.
Ja. Also wir können uns sowohl in der Arbeit super gut austauschen, also in unserem Arbeitsprozess, in dem wir zusammen eben kommunizieren und zusammen neue Ideen in der Architektur entwickeln und uns gegenseitig pushen, aber auch im zusammen ausgehen, saufen oder was auch immer.
Oder sind wir versuchen zu verstehen, was unsere Lehrer halt uns gesagt
hat. Ja, genau, das ist mir auch
wichtig. Wir sitzen alle zu neunt und denken,
Und wie ist es dazu gekommen, dass du dich für Architektur entschieden hast? Also Architektur zu studieren?
Damals war ich noch ganz jung.
Wie jung? 10? 8?
Nee, 18 oder so. Ja? Und also in diesem Alter weiß man praktisch noch nicht so richtig, was man machen möchte. Aber also ein riesengroßen Einfluss auf die Architektur, die ich gut finde oder die ich gerne mal später machen würde, hat schon meine Begeisterung für die improvisierten Off-Sachen oder lieber Off-Geschichten gebildet. Mhm.
Beispiel?
Also eben jetzt könnte man vielleicht auch so langsam über die Frankfurter Räume...
Konntest du denn schon etwas bauen? Genau, ja, wir sind gleich soweit. Aber konntest du denn schon etwas bauen jetzt?
2 Wohnungen konnte ich einrichten. Das wären so die Arbeiten, hinter denen ich stehe. Und und ansonsten habe ich so die übliche Architekturschiene teilweise auch gemacht. Also in einem Büro gearbeitet, wo man den üblichen Kram macht, bevor man hier an die Schule kommt.
Ja. Ja. So,
und okay. Hallo, ich bin Tanja Grubaschewska. Ich bin aus Russland. Ich habe in St. Petersburg studiert, in einer Architekturuniversität Institut von Architektur und Urbanistik. Ja, und ja, dort habe ich 6 Jahre studiert und während des Studiums habe ich parallel sehr viel parallele Leben geführt. Das war mit Kunst und Tanzen. Ich habe sehr viel gezeichnet und getanzt. Aber immer noch, das war absolut parallele Leben. Mhm. Und ja, nach 6 Jahren, ich habe mein Studium fertig gemacht. Ein halbes Jahr, ich habe gearbeitet in zwei Büros, in zwei Offices. Ich glaube, ich habe nichts gebaut. Ich habe Entwürfe gemacht, aber ich weiß nicht, ob das existiert immer noch, ob das wird gebaut.
Yeah.
Und ja, und dann habe ich mich gefreut, diese Schule zu finden, ja, wo, wie Raguha gesagt, wir haben konzeptuelle Entwicklung von Architektur konnte finden oder mindestens in diesem Weg sind wir zu arbeiten. Und ich freue mich, alle meine Kenntnisse jetzt zusammenbinden, weil im Prinzip in Architektur können wir alles nutzen, alle unsere eigenen Erfahrungen, weil in dieser Schule wirklich, ich habe erstes Mal diese Erfahrung bekommen, dass meine eigene Erfahrung ist schon sehr wichtig. Dass nicht einfach allgemein, was wird in Zeitungen gelesen, das, geschrieben, dass das Architektur ist, aber Architektur, das ich bin auch. Ja.
Das heißt, was bedeutet Architektur dann für dich?
Für meine, aber wenn wir haben schon gesprochen über Recherchen, über Research, und wir haben gesagt, das kann alle mögliche sein. Das kann, ich weiß nicht, Analyse von einer Ecke oder für Textur von einer Wand sein. Das, und im Prinzip, das finde ich ganz toll. Dass, du kannst anfangen von ganz einfachen Recherchen, ganz einfachen Fragestellungen. Aber das kann dich bringen im immense Dimensionelle von Variationen in Architektur.
Und vielleicht, um jetzt auch auf die auf diesen Studentenwettbewerb zu kommen, Kobaltes Kultur, da habt ihr ja jeder ein
Thema ausgewählt.
Projekt, ein einzelnes Thema. An welchem Thema arbeitest du?
Ich arbeite auf dem Thema von der Sprache im Rhein-Main-Gebiet. Weil die Sprache, Language, ja. Weil, ich glaube, das ist eine der größten kulturellen Identität. Und das zum Beispiel, wann bin ich nach Deutschland gekommen, das war absolut erstaunlich für mich, wie viele Sprachen und Dialekten gibt es in Deutschland. Weil, obwohl Russland ist ein absolut gigantisches Land, und ich weiß nicht, aber ich kann verstehen, alle Leute von, alle Teil von Russland. Ja. Und wir haben nicht so große Unterschiede in der Sprache. Wir haben sehr viele Dialekten. Dialekten, ich meine, ja. Und im Deutschen, ich glaube, schon viel, viel mehr. Und sehr oft Nachbarn verstehen sich nicht richtig, weil ich meine jetzt nur Dialekten in deutscher Sprache.
Okay.
Ja? Und natürlich Frankfurt hat sehr große multinationale Einfluss wegen der Flughafen, ich weiß nicht, wegen der Bankstadt, ja, wie das heißt, ja, dieses finanzielle Zentrum ist unglaublich viele Einflüsse von ausländischen Leuten.
Ja.
Ja, und ich habe angefangen zu analysieren verschiedene Dialekte und ich glaube, gibt es im Rhein-Main-Gebiet ungefähr 7 Dialekte, welche immer noch existieren. Aber obwohl Rhein-Main-Gebiet ist ein sehr großer Arbeitgeber, das heißt, aus jedem Landteil kommen sehr viele Leute, welche bekommen Arbeitsstelle. Und ja, und jetzt bildet sich ein neuer Dialekt, sogenannte neue hessische Dialekt. Und das so ein aber ich finde das auch
interessant. Könntest du ein Beispiel geben, wie der sich anhört?
Ich bin absolut.
Weißt du oder ich weiß nicht.
Was ist das neue hessische Dialekt?
Ja.
Ja, natürlich nicht. Das ist nicht meine Sprache und weiß ich nicht. Aber das ist schon wirklich große Recherchen im linguistischen Bereich.
Ja, und wie gehst du da vor als Architektin? Wie untersuchst du dann Sprache? Also über linguistische Studien? Oder?
Aber diese Polyphonie von der Stadt, ich finde das schon eine sehr große architektonische Frage. Polyphonie von der Stadt, von dem Land, von, ich weiß nicht, ein Ort zum Beispiel oder ein Gebäude.
Ja, da hat Ben van Berkel ja auch mal gesagt, die Fassaden artikulieren etwas. Also irgendwie so in der Art. Also als würden die Fassaden auch sprechen.
Ja, klar.
Und da wundere ich mich dann schon. Also wie
aber zum Beispiel,
auch sagen können, was ist das für eine architektonische Sprache eigentlich?
Aber zum Beispiel, ich habe sehr viel Informationen gesucht und gefunden, sehr viele einfach grafische Zeichnungen von verschiedenen Dialekten von Sprache. Und gibt es, ich weiß nicht, dreidimensionale einfach Registration von der Stimme. Und das kann schon benutzen, einfach wie das grafische Information und das dreidimensionale Information. Und das kann schon Architekturobjekt sein, aber das ist ein ganz literarisches Objekt, Einführung in Architektur. Aber diese Overlapping, ich weiß nicht, Überlappung von verschiedenen Sprachen und verschiedenen programmatischen, ich weiß nicht, Ausdrücken sich selbst, ich glaube, das ist schon eine sehr soziale, sehr politische Frage und sehr Kommunikation zwischen den Leuten, das ist schon sehr große Frage, eine der grundsätzlichen Fragen in Architektur, finde ich. Ja. Manchmal, ja, Architektur kann unterstützen, diese Gesprächsführung oder ich weiß nicht, Kommunikation, Umtausch oder ich weiß nicht. Und wir organisieren eine große Menge von Leuten oder ich weiß nicht, private Gespräche, sehr intime Gespräche. Das,
ja. Vor allem, du kriegst halt, glaube ich, ein ganz gutes Bild von der Gesellschaft, also in einem speziellen Bereich. Du hast jetzt gesprochen von 7 Dialekten, das sind die ursprünglichen Dialekte hier aus der Region. Die aber sich ja dann auch vermischen mit den, sag ich mal, Sprachen, die noch mit reinkommen durch die Leute, die von außerhalb, von überall herkommen. Und dann die ja wiederum auch Deutsch lernen und auch diese Dialekte annehmen und dann gibt es ja wieder eine Vermischung. Also es ist schon ein absolut spannendes Thema, denke ich.
Zum Beispiel kann man richtig genau wissen, wenn ein Ausländer Deutsch spricht und dann kennt man das ganz genau, von woher er eigentlich kommt, weil dann die eigene Sprache kommt ein bisschen raus in den deutschen Sprache mit. Das heißt, die Aussprache von einzelnen Wörtern kommt auch zusammen. Aber wenn man das nur als Forschungsthema sieht, das kann man nicht dann direkt mit Architektur verbinden. So sieht es aus. Aber dann ist das unser Zweck, das in einer geometrischen Sprache das zu bezeichnen.
Zu übersetzen.
Und dann mit der Geometrie kommt man direkt in den Architektur rein. Weil Architektur ist eigentlich die Ergänzung von Geometrie.
Ja.
Und das ist dann so, da kommt die ganze Reihenfolge von eins nach dem anderen. Das heißt, man fängt mit den Forschung an, man versucht die ganze Sache zu verstehen und das in eine geometrische Form das reinzubringen, die ganze Prinzip, was man rausfindet. Und dann ist das ganze geometrische Entwicklung basiert auf diese Sache.
Ja.
Und das ist dann so, was ist unser Zweck auch, dass so von Forschung die ganze eigenen Ideen rauszubringen.
Ja.
Das
was ist denn dein Auftrag jetzt im Rahmen des Wettbewerbs?
Für mich ist das, war das eigentlich ganz, bevor ich nach Deutschland gekommen bin, war Technologie ein ganz interessantes Thema, sogar mit Deutschland so verbunden zu sehen, weil ich war immer so begeistert von der technologischen Entwicklung, dass immer raus von dieser Region kommt. Und jetzt wollte ich so sehen, was rein mein Gebiet in diesem ganzen Bereich, was für eine Wichtigkeit der hat. Und habe ich auch so gesehen, dass Darmstadt so als ein Zentralpunkt für die technologische Entwicklung ist und dann Frankfurt und Wiesbaden teilweise für die medizinische Entwicklung ist so aufgeteilt. Und dass die ganze Region jetzt versucht, so ein bisschen mehr als Scientific Hessen so zu machen, aber so auch in den Rhein-Main-Gebiet. Es gibt so viele Forschungsinstitute, die hier sind, Max-Planck-Institut zum Beispiel und Fraunhofer-Gesellschaft auch zum Beispiel. Mhm. Und es gibt einzelne Institutes auch für bestimmte Bereiche von Forschungen, verschiedenen Themen. Das heißt, man versucht, dass die Institutes, die hier machen, das wird bestimmt direkt den ersten Einfluss in den Regionen sein, weil es gibt die Forschungsspezialisten in den Regionen dann. Das heißt, man sieht, dass man denkt immer, dass okay, es gibt ein Gebäude, wo es ein Forschungsinstitut ist, aber die Leute kommen von der Stadt, das heißt, die haben schon einen Einfluss in der Stadt, in der Kultur von den ganzen Regionen.
Ja.
Und das bringt auch andere Leute von außerhalb dieser Region. Das ist wie ein Zielpunkt, sozusagen, ein wie sagt man, ein
Magnet?
Ja, oder Magnet, ja, genau. Das ist wie ein Magnet.
Ja, wenn es so anzieht.
Ja. Und dann kommt man mehr mit diesen Sachen zusammen, weil es gibt Vorträge und so weiter und so fort. Und das eigentlich ist dann so eine Sache, dass man weiter als eine ich weiß nicht, wie man das direkt in Architektur direkt sehen kann, die ganze Sammlung von Forschungsinstituts, das sind wir noch in Arbeit, aber das ist dann der Zweck, das in einem geometrischen Form zu übertragen. Und daher was raus in Architektur zu bringen. Und das wird dann ganz spannend, weil das ist dann direkt so basiert von dieser Hauptidee, was man anfängt.
Ja.
Und das bleibt immer noch als ein Zentralachse, das geht durch in die ganze Arbeit. Und das sieht man auch am Ende.
Ja.
Und natürlich, das wird nicht, dass später, wenn ich ein Gebäude oder irgendwas ich baue, wird das immer mit Technologie verbunden wird. Das ist nur das von den Ideen von Technologie und alles, was entwickelt wird, das nimmt man, was in, man selbst interessiert. Und daher kommt man, bringt man seine eigene Identität in der Arbeit auch rein.
Ja.
Und das ist auch so wichtig, weil wenn man auch zum Beispiel von den Architektur, auch von was Ben van Berkel gemacht hat, oder sieht man, dass alles ist dann in einem Weg verbunden mit den Forschungen in den Hintergrund bleibt. Das ist immer so ein Undercurrent. Das ist so immer in den Hintergrund, kommt nicht direkt raus, aber den Effekt von was man sieht, ist direkt zu sehen. Das kann man auch merken. Aber das ist nicht unbedingt. Das ist ganz schon ähnlich wie Kunst auch in einem Weg, oder teilweise ist das auch so. Man braucht nicht, das alles zu verstehen. Es ist nicht so wichtig, dass alles ist so klar. Aber von den Forschungen ist dann ein Weg, in den so ein organisierter Weg zu finden. Nicht, dass zu viel...
Ein organisierter Weg, ja.
Ja.
Okay, das ist ja auch da könntest du vielleicht auch
das
auf deinen
Projekt eingehen. Das ist ja auch ein Teilbereich, nur den wir analysieren. Ja. Du analysierst halt jetzt Wissenschaftsstandort und da findet man vielleicht was, wo man vorher nicht mit konfrontiert ist, oder wo man vorher auch nicht drüber nachgedacht hat. Wir analysieren, haben ja schon im ersten Jahr verschiedene Dinge analysiert. Das ist eigentlich eine Sammlung aus Erkenntnissen, die man durch dieses tiefe Reingehen in die verschiedenen Analysen halt rauskriegt und dann vielleicht Sachen verbindet und die sich dann nachher im Entwurf dann letztendlich auch zusammenfinden oder auch nicht. Also es kann auch sein, dass man Bereiche untersucht, wo nichts rauskommt oder wo man nichts rauszieht, was einen fasziniert oder wo man noch nie drüber nachgedacht hat.
Genau.
Und das heißt, man hat so verschiedene, mehrere Schwerpunkte, wo man aber von seinem eigenen Interesse heraus sagt, was möchte ich eigentlich untersuchen? Ja, wo habe ich irgendwie eine Beziehung dazu? Das ist dann schon interessant zu sehen. Wir haben im ersten Jahr sollten wir uns ein Kunstwerk aussuchen aus einer gewissen Zeit und das analysieren. Das heißt, es war wirklich freigestellt, was wir wählen, schon innerhalb einer
Aber
gewissen Epoche.
Besser wäre vielleicht, wenn du erklärst, an was du jetzt arbeitest,
ja.
Also im Rahmen des Wettbewerbs.
Ja, klar. Aber das ist mehr oder weniger eigentlich eine Erklärung, wie wir an die Sache rangehen. Weil jetzt ist es genauso. Wir haben halt, jeder sollte für sich seinen Bereich suchen und schauen, weil wir eben sagen, wir können nicht alles analysieren, wir können nicht die ganze Stadt analysieren, wir können halt nur spezifische
Themen auswählen,
der Region.
Uns anschauen.
Ja.
Was ich gemacht habe oder was für mich eigentlich spannend ist, sind die Vereine. Also Vereine generell, also es gibt irgendwie 600.000 Vereine in ganz Deutschland.
Ja,
und
30.000 in Hessen.
Und genau, und das ist für mich irgendwie so ein typisch deutsches Phänomen. Also es gibt es auch, glaube ich, so in der Form, in dieser Reichhaltigkeit, sage ich jetzt mal, und gibt es nicht überall. Und das hat manchmal auch rein pragmatische Gründe, warum man einen Verein gründet, weil es halt finanziell dann auch einfacher ist. Aber das war für mich so die Idee. Nee, ich denke, das ist bei vielen so. Also die Idee war einfach durch dieses Mapping, also durch das Schauen, was gibt es eigentlich für Vereine, das so ein bisschen zu sortieren. Mhm. Was haben die für eine Bedeutung? Ist das wirklich, welche Vereine haben einen Einfluss auf die Stadtkultur? Welche sind einfach nur in ihrem kleinen Rahmen tätig? Das hat mich so interessiert, dieses Modell. Und da bin ich dann irgendwie auf die Zivilgesellschaft gekommen. Also ich habe dann wirklich mal geschaut, wie hat eigentlich der Staat, also der Staat hat ja diese Vereine als Kultur auch, pflegt das ja auch. Er sagt ja auch, okay, wir sollen uns als Bürger sozusagen mit unseren eigenen Interessen einbringen. Und das ist, denke ich mal, ein Thema, was jetzt gerade auch im Zusammenhang mit Kulturgebiet Rhein-Main einfach sehr aktuell ist, weil die Tendenz immer mehr dazu geht, eben nicht alles staatlich zu regeln, sondern dass diese Eigenverantwortung auch von den Bürgern ausgeht. Das heißt, dass wir nicht immer einfach nur warten darauf, was unsere Politiker jetzt planen oder was die Stadt plant, sondern dass wir halt selber diese Eigeninitiative ergreifen und sagen, wir organisieren uns hier und stellen was auf die Beine. Das ist natürlich nicht immer das ist nicht ein komplettes Bild. Also sicherlich organisieren sich auch Leute nicht in Vereinen. Aber ich habe halt gesagt, okay, ich suche mir diesen Bereich und gucke halt, was es da gibt und versuche das jetzt so ein bisschen zu sortieren und zu gruppieren und zu sehen, was gibt es eigentlich so für Strömungen.
Ja, wenn man so hier in Frankfurt als auch in der Region die Vereinsheime sieht, die es da so gibt, nicht nur im Bereich Sport, die sind ja meistens keine wirklich architektonische Glanzleistung.
Ja,
klingt
also
alles absolut
nichts zu tun mit Architektur, ja?
Ich weiß nicht, was die Vereine sich da denken, aber
ich habe da natürlich
Bürgerhäuser, die es gibt.
Also klar, habe ich.
Ich habe ja meistens eine erschreckende.
Das war halt
aber
auch
zum Beispiel
ein Thema,
das kann Analyse für Gründe zu, ich weiß nicht, zu Gebäude einbauen, das zum Beispiel ein Verein von Vereinen sein.
Aber erst soll man Recherchen machen.
Nee, also ich glaube, ich habe auch drüber nachgedacht, braucht ein Verein überhaupt einen Raum? Also einen Raum sicherlich, um sich zu treffen.
Ja.
Aber das ist halt oftmals, ich meine, Vereine haben kein Geld, sich ein Haus zu bauen. Die mieten sich halt irgendwo einen Raum oder haben vielleicht einen Raum. Das reicht dann manchmal auch, um sich zu treffen, einfach auszutauschen. Aber
es wird nicht unbedingt durch die Bürgerhäuser kompensiert, denke ich.
Aber es ist auch ein bisschen wichtig, dass man nicht so direkt von Architektur am Anfang sieht. Es muss nicht so sein, dass der Startpunkt mit Architektur zu tun haben muss. Das kann ja irgendwie anders sein, weil dann kommt man langsam zur Architektur. Architektur kommt dann direkt in den Weg, weil wir sind schon so mit Architektur eng verbunden. Wir brauchen nicht von daher anfangen. Weil das ist dann immer so, dass wenn man sagt, okay, Architektur ist Gebäude. Ja. Das ist so ein Klischee, so ein normalen Gedanken. Aber was wir versuchen zu verstehen, ist, was drin steckt in Architektur. Und von daher...
Architektur, das ist alles.
Ja, nee, weil das ist wichtig.
Das ist überall. Architektur ist überall.
Oder Architektur wäre ja gar kein Leben möglich.
Ja, das ist wichtig, weil wir alles, was in der Erde funktioniert, ist in Architektur geschützt. Und deswegen ist das wichtig, Architektur muss auch merksam von dieser Sache sein. Und deswegen ist es auch von uns, oder das ist unsere Idee, dass Architektur wieder zu den alltäglichen Sachen zu verbinden, wieder zurück zu den wichtigen Sachen zu bringen. Das heißt, wenn man zum Beispiel Vereine analysiert, der hat so direkt keine Verbindung mit Architektur als Gebäude, aber der hat Verbindung mit Architektur als Gefühl.
Ja.
Und das ist dann wichtiger.
Ja. Und die soziologische Organisation von unserer Kultur und von Leuten, aber Leute, dass die Anfangspunkt ist.
Man kann da ja ein Defizit erkennen anscheinend und das ist ja dann schon interessant.
Ja.
Aber du hast jetzt noch nicht deine Vorgehensweise erklärt. Was untersuchst du?
Ich habe auch ein Thema. Also ich untersuche hauptsächlich Off-Events. Also ich interessiere mich praktisch für die Lage der Off-Events in Frankfurt, wie die Situation jetzt im Moment aussieht. Also Off-Events sind für mich praktisch Events, wo die Ziele der Organisatoren oder die primären Ziele der Organisatoren sind nicht Geldmacherei, sondern die Erschaffung einer eigenständigen Realität. Und wie das in Frankfurt zurzeit aussieht, es gibt leider immer weniger davon. Man hat wirklich so das Gefühl, dass die Leute, die sich eben für etwas speziellere Veranstaltungen interessieren, dass sie im Moment nur auf die Freitagsküche angewiesen sind, die auch nicht immer stattfindet. Und also man merkt das wirklich den Leuten an, dass die dass die dass die einen ja, riesengroßen Hunger haben und, in schönen Locations zu interessanter Musik zu tanzen, also gibt es im Moment in Frankfurt nicht. Es ist auch erstaunlich, wie sich das in der letzten Zeit, in den letzten 10 Jahren auch entwickelt hat. Also es liegt auch wahrscheinlich daran, dass viele Leute nach Berlin, Köln, also in die neuen hippen Städte.
Ja, es gibt wenig Offspaces. Es gibt sehr viele hochtechnologisierte und kommerzialisierte Clubs, also wie dieses UFO. Oder? Wie findet ihr diesen Namen als Architekten für ein Gebäude?
UFO?
Cocoon.
Cocoon. Als Idee eigentlich ganz interessant. Also als Raum.
So auch ein Raum, ja. So ein gemütlicher.
Ja, als introvertierter Raum oder so eine eigene
Anfanggebäude,
eingesponnene Atmosphäre irgendwie. Aber wenn man sich dann... Ich habe den Club noch nicht gesehen, ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, wie es da ist. Oh. Ich müsste es eigentlich, ich wollte auch schon immer hingehen, aber ich gehe lieber ins Robert Johnson, um die Musik zu hören und nicht.
Ja, und da gibt es ja auch Hafen 2, das ist ja dann auch schon ein Offspace eigentlich in der Region.
Genau, also Hafen 2 kann man dazu rechnen, also Roxy. Nur das ist ja auch erstaunlich, dass die meisten interessantesten Sachen im Moment auch in Offenbach stattfinden. Ja. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass die weniger Probleme mit dem Ordnungsamt haben als hier in Frankfurt. Das Ordnungsamt in Offenbach wahrscheinlich ein bisschen liberaler ist und schon eher so ein Auge zudrückt als hier in den hier in Frankfurt, wenn man irgendwas auf eigene Faust veranstalten möchte und dann auch bei seinem 30. Geburtstag mit der Polizei konfrontiert wird, obwohl man eigentlich ganz leise war. Ja.
Das ist natürlich dann schade. Und interessant wäre, wenn ihr noch etwas dazu sagen könntet, weil es geht ja darum, ein kulturpolitisches Konzept für die Region zu entwerfen und da ist ja die Frage, Frankfurt ist auf eine bestimmte Art und Weise mit der Region verbunden, eben durch die vielen Arbeitsplätze, aber was kann das Kulturelle sein, das eigentlich diese Region aufwertet oder attraktiver macht oder verbindet?
Ja, beim Rhein-Main-Gebiet ist das manchmal ein Merkmal, das ist eigentlich ein polyzentrisches Gebiet, das ist nicht so ein Zentrum, weil man denkt, das ist immer so Frankfurt in der Mitte und alle Städte rundherum. Aber man merkt nicht so direkt, dass es gibt viele Zentrum in dem Bereich, die ihre eigenen Wichtigkeit haben. Und Frankfurt ist mehr wichtiger als die alle anderen, wegen viele Sachen, die in eine Stadt gibt. Messe, Bank und so weiter. Und das ist auch so ein Infrastrukturpunkt sozusagen in ganzen Deutschland gewesen. Und in die ganze Sache ist das so zusammen gewesen. Das ist die alle verschiedenen Städten sind nicht so wichtig geblieben. Aber trotzdem, wenn man den ganzen Gebiet sieht, Rhein-Main-Gebiet als ein Gebiet, ist eigentlich ganz hochwertig, hat viele wichtige Sachen von ganz Europa, hat der maximale Wachstum von allen Gebieten in Europa. Und das wirtschaftliche Wachstum.
Ja, aber es ist nur eine begrenzte Zuwanderung eigentlich hier. Also wenn man das mit Bombay vergleicht, also da leben ja viel mehr Menschen. Und eigentlich mangelt es doch hier in der Region an Menschen.
Ja, das konnte so sein. Aber ja, wenn dieser Vergleich man bringt, habe ich jetzt so lange in Bombay gelebt und das kommt immer so ein Vergleich zwischen Bombay und dieser Region. Aber das kann man nicht so, das kommt nicht so ein Vergleich.
Die Frage ist, warum ist hier man bräuchte hier eigentlich mehr Zuwanderung und auch einen anderen Umgang mit Zuwanderung, weil das würde die Region vitalisieren.
Ja.
Und Bombay und solche Städte stelle ich mir einfach sehr vital vor, auch aufgrund der Menge an Menschen, die dort sind.
Das ist
und
eigentlich
hier sind die
sehr
Straßen leer. Das ist total langweilig.
Sehr interessant, was du sagst, weil wir waren jetzt zusammen in Bombay, also nicht nur in Bombay, aber in Indien. und vor vier Wochen. Und da war es nämlich so, wir kamen dann zurück hierher am Flughafen und selbst am Flughafen, wo normalerweise schon viele Leute
sind, einsam gefühlt,
oder? Habe ich gesagt, hey, wo sind die ganzen Leute geblieben? Wirklich. Und das beeinflusst dich. Also du bist in diese vier Wochen, die wir da waren, das hat einen Einfluss auf deine Vitalität, auf was du machst. Und das ist schon...
Aber will ich auch gleichzeitig sagen, das ist nicht von Menge von Leuten, das wichtig ist. Das ist wichtiger, was für Leuten gibt es. Was für Leuten ist mehr wichtiger als die Menge von Leuten.
Okay.
Und das kann ich so, weil ich habe das so erlebt.
Was
weil,
für Leute?
Das ist nicht so einfach. Was für Leuten heißt, dass die Leuten, die hier sind, das ist die Beschäftigung von Leuten. Das ist die gesamte Beschäftigung. Das heißt, wenn man zum Beispiel, wenn man von Frankfurt denkt, denkt man immer von Business, Geschäft, Bank und Messe. Das heißt, Frankfurt ist immer so als ein Geschäftsstadt projiziert. Ja. Wenn man zum Beispiel an Kalifornien denkt oder Las Vegas, das ist immer so von Casino-mäßig. Das heißt, der hat ein Image, jeder Bereich. Mhm. Und das ist wichtig, dass weil der Image ist direkt verbunden mit der Kultur von den Regionen.
Ja.
Und das ist dann so, wenn man von unseren alle Forschungsthemen wollten wir dann alle zusammenbringen und das wird dann ein gesamter Blick von den Regionen sein.
Und auch einer Geometrie der Region vielleicht?
Das wird dann,
kann man davon überhaupt sprechen?
Nee, das kann man. Nee.
Kulturgeometrie. Das war schon interessant.
Geometrie. Aber jetzt haben wir ja diese vier Projekte, also Neu-Hessisch und neue Technologien, neue Vereine und Off-Szenen, die es nicht Plätze, die es nicht gibt. Also da wäre ja die Frage.
Off-Szenen, die es nicht gibt.
Also die es Off-Szene-Plätze, die es nicht gibt. Also die sind
von
ja sehr dezentral.
Von denen es wenig gibt.
Aber wenn man nach Bad Vilbel geht oder nach noch ein Stück weiter, da gibt es ja noch weniger. Also das ist ja ein komisches, warum gibt es da nicht wirklich, also diese Jugendzentren, die man hatte, also in den 70er, 80ern, die sind ja völlig obsolet geworden, die stehen eigentlich leer. Und da müsste man sich auch überlegen, was bedeutet denn das, dass diese Räume nicht mehr genutzt werden? Also,
junge Leute, wusste selbst nicht, was sollen sie denn?
Die
machen etwas anderes, wenn sie hier dann.
Und dadurch
interessieren nicht, sich im Gebäude zu treffen.
Treffen die sich nicht mehr unbedingt in einem Jugendhaus?
Weil
das finde ich eigentlich auch interessant.
Dieses Haus nicht mehr interessant könnte. Wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Er hat nicht antwortet von Wünschen und
Lebensvorstellungen. Es hat viel mit Austausch und Informationen auch zu tun. Die treffen sich jetzt einfach nicht mehr
Internet
im Kulturzentrum, sondern chatten vielleicht oder E-Mailen.
Internet-Café. Ich bin vor kurzem zwei Jugendlichen auf dem Schulhof begegnet und die haben ich wollte von denen wissen, wie ich zum Sekretariat komme, und während wir da hingelaufen sind, haben die so über ihre Schule geschimpft, aber in Bezug auf die Architektur. Sie meinten, das seien hässliche Gebäude. Wie man ihnen das, und man hatte wirklich, ich hatte wirklich ein Mitleid mit ihnen, also im Sinne von, wie kann man diesen Jugendlichen das zumuten? Also eigentlich, wenn man sich die Schulen anschaut, die Jugendhäuser, die Vereinshäuser, Bürgerhäuser, das ist ja wirklich eigentlich eine Zumutung auf eine bestimmte Art und Weise.
Ja, also das, was du vorhin gesagt hast, die Fassaden oder was rezitiert, die Fassaden sprechen. Also letztendlich, klar, wenn man durch Frankfurt geht, sprechen die Fassaden, und es hat auch einen Einfluss auf dein Verhalten. Also es hat einen Einfluss, wie du dich bewegst und wie du das wahrnimmst. Und natürlich, das ist total wichtig.
Und die Schulen hinterlassen einen richtigen Schaden. Also
Es kann auch ein Gebäude, klar.
Leute arbeiten im solchen Gebäude auch.
Nur das kostet auch was, und demzufolge. Also die Jugendzentren haben meistens wenig Geld und Schulen.
Ich glaube trotzdem, dass die jüngere Generation von Architekten das auch schafft, oder ist es gerade gut zu schaffen, oder ist es ein noch Plus, wenn du trotzdem eine räumliche Qualität schaffst mit nicht mehr Kosten? Also das heißt jetzt auch nicht unbedingt immer, dass diese schwierigen Geometrien oder anderen Bauformen jetzt immer teurer sein müssen.
Also, ja, also man muss sich doch überlegen, also wenn der Wirtschaftsstandort auf eine bestimmte Art und Weise ausgereizt ist, auch durch die Investitionen, die man in Bürokomplexe gemacht hat, hätte man sich gleichzeitig für diese Verbindung gemeinschaftliches Leben, die Verbindung Leben und Arbeiten ja auch schon andere Konzepte überlegen können. Das macht, fängt jetzt langsam an, dass man eine soziale Stadt heranbildet. Aber da wäre die Frage, also wie kann man diesen Ideen oder so jetzt neue Konzepte entgegensetzen, weil eigentlich wurde bisher immer sehr viel in Gebäude investiert, aber nur nicht in das gemeinschaftliche Leben. Sehr wenig. Also das ist wieder die private Seite, obwohl das nicht unbedingt getrennt sein müsste.
Ja, doch, die Lebensformen haben sich geändert und deswegen müssen auch die Gebäude sich ändern. Also eben arbeiten und wohnen zusammen, das war vielleicht schon mal ein Thema, aber es wird immer mehr ein Thema. Und Frankfurt hat eben dieses, was wir am Anfang schon angesprochen haben, dass es so eine Transitstadt ist, dass viele Leute hierher kommen zum Arbeiten, dafür gibt es die Gebäude und da funktioniert es auch, aber die gehen dann wieder weg und... Ja, das ist ein ganz großes Thema, was man so nicht fassen kann.
Es ist immer so, dass Gebäude reflektieren immer die Kultur von der Gegenwart. Das heißt, die reflektieren, was man fühlt oder was der ganze kulturelle Gefühl ist. Mhm. Und das ist manchmal, wenn man nicht direkt von der Gesamtkultur denkt, von einer Gebäudeentwicklung, dann ist man immer mit einem kleinen Blick oder einem begrenzten Blick mit dem ganzen Bereich. Und jetzt für zum Beispiel für diese Wettbewerb oder diese Arbeit versuchen wir als Architekten, was Kultur für Architekten bedeutet, ist nicht immer nur direkt als Ergebnis ein Gebäude, sondern ein Gebäude, der mehr Information hat. Mhm. Ist nicht nur ein Gebäude.
Also
reflektiert die Komplexität
dieses menschlichen Lebens in einem Gebäude.
Das muss nicht immer denken über Maßstab, aber wenn wir sprechen über Konzept von Entwicklung oder ich weiß nicht, Konzeptgebel oder Zusammenbindung in diesem Gebiet, ich glaube, es muss nicht unbedingt denken über Gebäude. Es kann, ich weiß nicht, eine Reihe von kleinen Objekten, ich weiß nicht, das Konzept kann sich entwickeln in verschiedenen Richtungen, nicht nur für Wände. Und das kann auch Architektur sein, das kann, ich weiß nicht, kleine Ausstellungsräume sein. Und das würde schon wechseln, die Atmosphäre und im Gebiet.
Ja, und eben aus dieser Analyse, die wir erstmal jetzt getrennt machen, ganz speziell, die ja dann wieder zusammengetragen wird und dann kann jeder... von uns eigentlich einen Teil oder sieht einen Teil aus dem Ergebnis der auch der Analysen der anderen der
wahrscheinlich
Kollegen
zusammenstellen.
Es kann ja vielleicht zwei, drei Themen zusammen verbinden.
Die ganz stark vielleicht oder wo wir auch
oder die alle.
Ja, da gibt es Überschneidungen oder die sind immer Thema, dann kristallisieren sich halt so gewisse Dinge raus.
Okay, du hast das Schlusswort, Lech.
Ich habe das Schlusswort.
Ja, was wünschst du dir für diese Region?
Für diese Region, was ich mir wünsche. Also ich glaube...
Oder was anderes, als du das
sagst. Ja. Also ich wünsche mir schon eine Liberalisierung in der Politik. Ja? Also ich möchte jetzt nicht politisch werden, aber ich bin es halt jetzt, ja. Also in Polen ist es ja noch ein bisschen heavy im Moment. Ja, das stimmt schon, ja. Aber... Also ich rede schon von Frankfurt, also es müsste irgendwie schon
Liberalisierung der Kulturpolitik.
Also es müsste schon, selbstverständlich, das meine ich. Es müsste schon irgendwie einfacher sein. Man müsste schon jungen Leuten, also sprich auch mir, leichter ermöglichen, eigene Sachen, improvisierte Sachen sehr leicht auf die Beine zu stellen. Dich zu pushen, dich zu dich wirklich auch vielleicht finanziell zu unterstützen, weil von eben solchen kleinen Geschichtchen gehen extrem viele positive Impulse auf die gesamte Stadt über. Das trägt zur Vielfältigkeit der Stadt, zu der Farbe der Stadt bei. Solche kleinen Events sind teilweise auch die Gründe dafür, dass und dass die Leute die Stadt verlassen. Also wenn es einen Mangel an diesen Events gibt, dann wird die Stadt auch für viele Leute uninteressant. Deswegen ziehen die weg. Und die Off-Events sind auch wichtig als Diskussionsforen für eben neue, unabhängige Impulse, vielleicht auch unakademische Impulse, die auch zu schätzen werden müssen. Und demzufolge Liberalisierung der Politik, Pushen von den jungen wilden Energien, und dann wird wieder alles gut.
Ja. Super, ja, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, das war das Gespräch mit der Architekturklasse, der Städelschule, die eben am Studentenwettbewerb Cuvades Kultur Rhein-Main teilnimmt. Und Informationen über diesen Studentenwettbewerb findet man im Internet unter frack.de, frak.de. Und die Sendung kann man auch noch unter fehi.org sich anhören. Bis gleich. Am Mikrofon verabschiedet sich Felicia Herrscher.